Radio Herne. Bürgerfunk. Hier funken unsere Hörer selbst. In eigener Verantwortung und Regie.
Kurzschluss. Das Jugendmagazin.
Hallo, hier ist Jan Buschkens. Und darüber wisst ihr gleich mehr. Copy and Paste. Warum man nicht den Gutenberg machen sollte. Schreibblockade. Was man dagegen tun kann. Die Wiedergeburt des Osterhasen? Was feiern wir Ostern? Jetzt aber die Kurzschluss-Veranstaltungshinweise. Lady Gaga Born This Way steht in Kritik, Beats von Madonna geklaut zu haben. Das nennt man dann Plagiat. Doch gibt es nicht nur eine Art Plagiat, sondern mehrere. Welche wissen Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jakob Philipp Franz Josef Silvester Freiherr von und zu Gutenberg und Anja Sawatzki?
Man unterscheidet zwei verschiedene Arten von Plagiaten. Zum einen das echte Plagiat, bei dem der Betreffende bewusst und absichtlich eine ganze Arbeit oder Teile aus anderen Stellen übernimmt, ohne dies zu kennzeichnen. Daneben gibt es das graue Plagiat. Hierbei handelt es sich um unabsichtlich und manchmal auch unbewusste Übernahme von fremden Passagen oder Gedankengut. Bei dem grauen Plagiat fehlt dem Betreffenden in der Regel die Kenntnis der Technik des wissenschaftlichen Arbeitens. Warum Plagiate nicht genauso zu werten sind wie normale Schummeleien, erklärt uns Jessica Rodemann von der Schreibwerkstatt der Universität Duisburg-Essen.
Wenn ein Otto-Normalverbraucher schreibt, dann tut er das ja nicht irgendwie, um sich beruflich zu qualifizieren oder so. Und in der Schule schummeln, das ist ja auch alles noch ein relativ kleinen Rahmen. Wenn es aber darum geht, dass man einen akademischen Titel sich erwerben will, dann heißt das ja, man will sich als Wissenschaftler qualifizieren. Auch eines der wichtigsten Mittel ist eben, dass man schreibt und veröffentlicht und forscht und da eben solide Arbeit leistet. Ja, und wenn man dann in dem Bereich schlampig ist, dann heißt das also, dass man den Beruf eigentlich nicht ausüben kann, dass man nicht qualifiziert ist.
Studiert man, denkt man sich, okay, die Dozenten können ja nicht alle Wikipedia-Artikel, Internetseiten oder Fachbücher auswendig können. Die werden das schon nicht merken. Dem ist aber nicht so, wie uns Wiebke Engel, Anglistikdozentin der Universität Duisburg-Essen, erklärt.
Dadurch, dass man viele Studierende kennt und auch aus Klausuren weiß, wie diejenigen schreiben, auch wie sie sprechen, erkennt man das doch relativ schnell, wenn einer jetzt vielleicht auch im Unterricht sich nicht richtig ausdrücken kann oder auch in den Klausuren gewisse Rechtschreibprobleme hat, dass man dann merkt, der legt plötzlich einwandfreie Sätze hin und auch man erkennt das aus der Erfahrung her, ob jemand das jetzt von einem Muttersprachler abgeschrieben hat. Also das merkt man doch schon oder auch, dass er selber kürzere Sätze hat und plötzlich kommen ganz lange, ausführliche Sätze dazwischen. Also da kann man das dann schon gut sehen. Und meistens, wenn man nachschaut, bestätigt sich das dann auch so.
Und wo schauen Dozenten danach? Haben sie besonders aufwendige Programme, mit denen sie die Seminararbeiten durchleuchten? Google und die einschlägigen Internetseiten helfen in der Regel schon. Ansonsten heißt es auch hier Bücher wälzen. Und wenn das alles nichts bringt, hat sich nur noch die Universität Duisburg-Essen eine sogenannte Anti-Plagiat-Software zugelegt. Was genau passiert denn, wenn jemand an der Universität bewusst plagiiert? Wird derjenige sofort exmatrikuliert? Nicht unbedingt. Zuerst einmal wird die Arbeit mit einer 6,0 benotet und der Studierende bekommt keine Möglichkeit mehr, die Arbeit zu verbessern. Das bedeutet, er muss das ganze Seminar wiederholen. Wenn jemand zum wiederholten Male eine solche Arbeit vorlegt, gehen die Arbeiten an das Prüfungsamt. Professor Dr. Frank Pointner, Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Duisburg-Essen, erklärt.
Also die Arbeit wird dem Prüfungsausschuss vorgelegt oder die Arbeiten, das heißt dann meistens sind dann am Wiederholungsfälle, zwei oder drei. Und es werden wirklich minutiös die einzelnen Stellen, die Originale, sichtbar gemacht.
Je nachdem, wie sich der Prüfungsausschuss entscheidet, kann der Studierende sein derzeitiges Studium an den Nagel hängen. Aber er wird nicht wirklich exmatrikuliert.
Man hat die Möglichkeit, Studierende von der Erbringung weiterer Studienleistungen in dem betreffenden Fach auszuschließen. Das heißt also, ich kann dementsprechend nicht mehr in diesem Fach eine Prüfung ablegen. Man hat die Möglichkeit, aber dann trotzdem noch, man könnte das Fach wechseln. Und das wollen wir den Studierenden auch nicht verwehren. Aber es kommt dann so weit, dass in dem Fach eigentlich wirklich aus ist.
Bevor ihr also Copy and Paste nutzt, geht lieber mal zu der Schreibwerkstatt der Universität Duisburg-Essen oder anderweitigen Einrichtungen und lasst euch zeigen, wie das mit dem Schreiben geht. Anja Sawatzki aus Essen und Herne für Kurzschluss das Jugendmagazin.
Und wie man seine Hausarbeit richtig schreibt und das ohne Schreibblockade, erfahrt ihr gleich hier.
Kurzschluss. Das Jugendmagazin.
Der Vorlesungsbeginn rückt immer näher und somit auch die Deadline für sämtliche Hausarbeiten. Wenn ihr jetzt denkt, OMG, wie soll ich das schaffen? Panik, ich krieg keinen einzigen Satz getippt. Miriam Becker verrät euch, was ihr gegen Schreibblockade und Aufschieberitis tun könnt.
Irgendwann erwischt es jeden. Egal, ob ihr einen geisteswissenschaftlichen Studiengang, Maschinenbau oder BWL studiert, spätestens zum Abschluss eures Studiums wird von euch erwartet, dass ihr eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Nicht wenige Studenten sind mit dem Schreiben einer Hausarbeit, sei es nun die erste oder nicht, schnell überfordert. Viele wissen gar nicht, wie sie anfangen sollen oder sie haben eine sogenannte Schreibblockade. Woran das liegen kann, erklärt mir Jessica Rodemann von der Schreibwerkstatt der Uni Essen.
Das Gewöhnliche ist eben, man sitzt vor dem weißen Blatt, man hat so im Kopf, wie so ein Fachaufsatz vielleicht aussieht. Man kennt sein Thema meistens nicht besonders gut und man hat also keine Vorstellung, wie man von diesem weißen Blatt zu diesem professionellen Text kommen soll, und das beängstigt einen dann. Und statt dass man dann, wie man das normalerweise machen sollte, seine Aufgabe halt in kleine Teile zerlegt, ist man dann quasi überwältigt und denkt sich, oh Gott, das kriege ich nicht hin. Und gerade bei Leuten, die halt besonders ehrgeizig sind auf der einen Seite oder andererseits bei Leuten, die eher ängstlich sind, führt das dann eben dazu, dass man rational nicht mehr an den Text herangehen kann.
Nicht nur für Erstis, auch für Studenten, die kurz vor ihrem Abschluss stehen, bietet die Schreibwerkstatt der Uni Essen jedes Semester verschiedene Kurse an, die speziell auf die unterschiedlichen Studiengänge zugeschnitten sind. Dort lernt man, wie man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, wie und wo man am schnellsten das passende Buch findet, richtig zitiert und vieles mehr. Auch an der Uni Bochum gibt es so ein Angebot. Dort steht das Schreibzentrum seinen Studenten mit Rat und Tat zur Seite. Ich habe bei meinen Hausarbeiten meistens das Problem, dass mir der perfekte erste Satz fehlt, um richtig loszuschreiben. Anscheinend stehe ich mit diesem Problem nicht alleine da.
Das Problem haben viele, das ist ein echter Klassiker. Das wurde sogar mal im Roman von Albert Camus aufgegriffen. Es gibt einen, der hat das Problem, einen Roman zu schreiben, und der bleibt immer beim ersten Satz hängen. Das ist dann der Anspruch, dass eben die erste Version schon die letzte Version auch sein muss, dass das quasi dann in Druck gehen kann. Es gibt fast keinen Schreiber und fast keinen Text, den man einfach so aus dem Ärmel runterschreiben kann. Und man soll eben zu Anfang einfach mal runterschreiben und noch nicht den Anspruch haben, dass das schon leserfertig ist.
Neben Bulimie lernen gibt es auch eine andere sehr verbreitete Krankheit unter Studenten, Aufschieberitis. Bücher wälzen und im Anschluss auch noch etliche Seiten schreiben, deren Inhalt auch noch wissenschaftlich korrekt sein soll, ist ja auch nicht ohne. Die Herner-Studentin Sandra kennt das Problem.
Also ich schiebe es immer bis praktisch zum letzten Drücker voraus. Ich habe immer keine Lust, weil ich weiß, gerade bei Hausarbeiten, man braucht halt einfach lange. Und man braucht lange, um die Literatur zu finden. Man braucht lange, um sich erstmal alles durchzuarbeiten. Dann muss man sich entscheiden, ja, welches Thema, welche Fragestellung. Dadurch, dass ich das immer weiß, ja, oh Gott, das dauert so ewig, habe ich dann immer wiederum keine Lust, das zu machen und schiebe es immer weiter raus. Und dadurch habe ich dann aber nachher wiederum weniger Zeit.
Das hört sich ganz klar nach einem Teufelskreis an. Um den Stress mit der Deadline aus dem Weg zu gehen, hat die Germanistik- und Anglistik-Studentin Trixi ihre eigene Lösung gefunden.
Meistens suche ich mir die Dozenten, die keinen Abgabetermin haben, was darüber hinaus dann noch zu dem Problem führt, dass ich es noch weiter aufschieben kann. Und jetzt muss ich 4 Hausarbeiten auf einmal schreiben und werde das aber wieder ins nächste Semester reinschieben müssen.
Ein wirkliches Rezept gegen Aufschieberitis scheint das nicht zu sein. Jessica Rodemann von der Schreibwerkstatt rät, sich Anreize zu schaffen und sich selbst zu belohnen, wenn die Arbeit geschafft ist. Bei anderen hilft ein gut strukturierter Arbeitsplan, um die Selbstdisziplin zu erhalten. Oder ihr schnappt euch ein paar Kommilitonen und bildet eine Arbeitsgruppe, in der ihr euch gegenseitig zum Schreiben motiviert. Wenn ihr dann erstmal mit dem Schreiben angefangen habt, ist es genauso wichtig, sich eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen.
Da gibt es aber auch wieder einige Tipps. Das hat einen großen Einfluss, dass ich mir die richtige Zeit aussuche zum Schreiben. Ich muss ungestört sein, ich muss das Gefühl haben, jetzt kann ich auch, jetzt bin ich fit, jetzt habe ich Lust. Es soll der ideale Raum natürlich auch sein. Manche Leute können besser in der Bibliothek schreiben, andere nur zu Hause. Einmal hat einer erzählt, sie kann nur im Bett schreiben. Also da gibt es ganz individuell verschiedene Maßgaben. Und dann natürlich auch, dass man so seine Sachen bereit hat, dass man auch wirklich loslegen kann, dass man nicht immer diese Ablenkungsmanöver eben hat. Und man soll auch darauf achten, was so ein Hauptfehler ist. Viele Leute, wenn sie dann mal dran sind, schreiben dann, bis sie nicht mehr können und haben am nächsten Tag dann absolut keine Lust mehr, sich wieder dran zu setzen. Man soll halt gucken, dass man dann aufhört, wenn man das Gefühl hat, man ist jetzt gerade gut drin, man weiß, wie man weitermachen möchte, notiert sich das kurz und hört eigentlich ein bisschen vor dem Zeitpunkt auf, wo man denkt, oh, jetzt kann ich nicht mehr.
So gut gerüstet kann einer perfekten Hausarbeit doch gar nichts mehr im Wege stehen. Also schnappt euch die Bücher und den Laptop und los geht's. Und nicht vergessen, am Ende der Arbeit immer die Eigenständigkeitserklärung abgeben. Miriam Becker aus Essen und Herne für Kurzschluss, das Jugendmagazin.
Und für mehr Infos besucht uns auf Facebook oder klickt euch rein auf
www.radiokurzschluss.de.
Was hoppelt denn da vorne? Ist das etwa schon der Osterhase? Aber warum eigentlich Osterhase und nicht Osterhuhn? Passt doch auch besser zu den Eiern. Antworten hat Kira Preuß.
Bald ist es wieder soweit. Ostern steht vor der Tür. Die Supermarktregale stehen schon seit Wochen voll mit Schokoladenhasen und gefärbten Eiern. Aber warum feiern wir denn eigentlich Ostern? Und was hat das Ganze mit Osterhasen und Eiern zu tun? Weshalb ist Ostern für uns überhaupt ein Feiertag?
Wegen dem Jesus.
Na, jetzt ist alles klar. Aber geht das vielleicht noch etwas genauer, was da mit dem Jesus passiert ist?
Da ist Jesus gestorben.
Oh, aber wie ist er denn gestorben?
Er wurde an ein Kreuz gehängt.
Er wurde dran genagelt, nicht gehangen.
Ach so. Na, bei einem Vater, der Zimmermann war, da sollte man das auch ganz genau nehmen. Aber das klingt ja noch nicht wirklich nach einem Grund zum Feiern. Ist nach Jesu Tod vielleicht noch irgendwas Besonderes passiert?
Dann ist er wieder auferstanden.
Na, das klingt doch schon mal nach einem Grund zum Feiern. Allerdings gehen hier die Meinungen, was gefeiert wird, etwas auseinander.
Ja, Wiedergeburt Christi.
Wiedergeburt? Vielleicht als Hase? Dann wäre die Frage nach dem Osterhasen ja gleich geklärt. Aber warum denn gerade ein Hase?
Ja, also Hasen sind ja sehr niedlich und jedes Kind möchte eigentlich ein Kaninchen haben.
Na gut, aber wenn man das mal biologisch sieht, müsste doch ein Huhn die Eier bringen, oder nicht?
Wahrscheinlich mögen die meisten Kinder Hasen lieber als irgendwelche Hühner.
Und ich mag lieber Spiegeleier als gekochte Eier. Und trotzdem lagen bei mir früher nie Spiegeleier im Garten. Aber warum denn überhaupt Eier?
Könnte für die Wiedergeburt stehen.
Das klingt einleuchtend. Aber warum sind die eigentlich bunt?
Ja, wenn es Ostern schneit, findet man die besser.
Womit auch das geklärt wäre. Was ich mich noch frage ist, warum den Osterhasen eigentlich noch nie jemand gesehen hat, wenn er so durch den Schnee hoppelt.
Der Osterhase kommt doch immer zum Abend.
In der Nacht kommt er zum Abend. Da schläft doch noch nicht Mama und Papa.
Halten wir fest. Solange der Papa nicht schläft, kommt auch nicht der Osterhase. Also, liebe Papas, an Ostern bitte zeitig ins Bett gehen, dann klappt's auch mit den Eiern für die Kleinen. Das war Kira Preuß aus Wanne-Eickel und Herne für Kurzschluss, das Jugendmagazin.
Kurzschluss, das Jugendmagazin.
Ja, was soll ich denn jetzt noch machen? Puh, wenn ihr auch nicht wisst, was ihr machen könnt, dann haben wir für euch...
Jetzt aber!
Am Mittwoch, den 6. April, ist Damenabend. Die Filmwelt lädt ein und es gibt Beastly, eine Neuverfilmung von Die Schöne und das Biest. Zur Einstimmung auf diese Vorpremiere gibt es wie immer einen leckeren Prosecco und als Sahnehäubchen obendrauf eine Verlosung mit tollen Preisen. Damenabend mit Beastly in der Filmwelt Herne. Am Mittwoch, den 6. April, los geht's um 20.15 Uhr.
Jetzt aber!
Am Samstag, den 16. April, wird wieder mal das Blut gerockt, denn das Rockbüro Herne lädt zur Lokalrunde. Bei dieser neuen Veranstaltungsreihe erobern Herner und Wanne-Eickler Bands die Bühne. Diesmal sind mit dabei Candy Cops, Punch Club, Gorilla Inc., Somalia und Personal Aim. Also, es wird etwas härter. Der Eintritt kostet 6 Euro an der Abendkasse und los geht's am 16. April um 19 Uhr im Pluto.
Jetzt aber!
Am Donnerstag, den 21. April, wird wieder geschossen und gezündelt. Wortsalven, Textbomben, Zeilen, spitz wie ein Bajonett, Zeilenkrieg. Das kann nur Sprechreiz der Poetry Slam sein. Sebastian, 23, leitet durch den Abend. Die Jungs vom Room Service sorgen für schicke Musik und Visuals. Was soll da schiefgehen? Also, auf in die Flottmannhallen. Am Donnerstag, den 21. April, los geht's um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 4 Euro.
Jetzt aber!
Herne tanzt, und das auch in den Mai. Für frischen Wind auf der Tanzfläche sorgt das DJ-Team des Bochumer Riffs mit Klängen von Red Hot Chili Peppers über Aktuelles bis hin zu Massive Tech. Also, auf in die Akademie Boncini. Am 30. April, Karten gibt es jetzt schon für 11 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Das war's leider auch schon wieder. Mit dabei waren Anja Sawatzki, Kira Preuß und Daniel Terlau, den ihr zusammen mit Miriam Becker und Michael Schneider verklagen könnt, wenn euch was nicht passt. Die nächste Sendung läuft am 1. Mai, wie gewohnt um 19 Uhr hier auf Radio Herne. Ich bin Jan Buschdünz und bin jetzt raus.
War das schön?
Natürlich, denn das war eine Sendung des Bürgerfunks, produziert im Studio von
das Jugendmagazin.